Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, wir haben die Einleitung für den ersten Johannesbrief. Darüber hinaus auch noch ganz kurz nur angeschnitten, zweiten, dritten Johannesbrief. Wenn man eine Einleitung hält, dann ist das natürlich nicht unbedingt eine Botschaft, eine Predigt in dem Sinne. Das kann man schlecht so machen. Ich hoffe, dass der ein oder andere Punkt uns trotzdem etwas Persönliches auch zu sagen hat. Aber das Wichtige bei einer Einleitung ist, manche fragen sich ja, was soll das überhaupt, wenn ich ein Buch lese, dann lese ich die Bibel und fertig aus. Basta. Wofür braucht es überhaupt Einleitungen für ein jeweiliges Bibelbuch? Wir müssen es so verstehen, Einleitung ist immer ein Schlüssel. Wenn Sie in Ihre Wohnung gehen und haben den Schlüssel vergessen, dann ist das schlecht. Dann kommen Sie nicht rein. Einleitung ist wie ein Schlüssel, den Sie benötigen, um dieses jeweilige Buch besser zu verstehen und dann eben auch richtig einordnen zu können. Und wenn wir diesen Schlüssel haben, dann finden wir Eingang und dann hat uns das persönlich auch viel zu sagen in dem Sinn, dass wir so richtig in diese Wohnung des Buches hineinkommen. Also insofern, nur dass wir es wissen, Einleitung ist wichtig und der Herr möge uns da auch die Augen öffnen jetzt, dass wir sehen die Wunder in seinem Wort. Wir beginnen gleich mit der ersten Frage. Wer hat das Buch geschrieben? Oder wer hat jetzt den ersten Johannesbrief, den zweiten Johannesbrief und den dritten Johannesbrief geschrieben? Wer kann mir das sagen? Woher nehmen Sie das? Ich bin jetzt ein kritischer Atheist. Wo steht das? Ja, es ist so, der Autor wird nämlich nicht genannt, weder im ersten Johannesbrief noch im zweiten und auch nicht im dritten. Im Gegensatz zur Offenbarung. Da steht zweimal wenigstens, Offenbarung Kapitel 1, Vers 1 und Vers 4, dass Johannes der Autor der Offenbarung ist. In den Johannesbriefen finden Sie das nicht. Sie finden im ersten Johannesbrief keinen Autor und auch kein Adressat. Im zweiten ja, im dritten auch. Ja? Im zweiten ist es eine Frau, im dritten ist es Gaius. Erster Johannesbrief wissen wir nicht. Aber wir beruhigen uns. Jetzt müssen wir Folgendes tun. Das ist wie bei der Kriminalpolizei. Wenn die Kriminalpolizei irgendetwas verfolgt, da ist ein Verbrechen geschehen, ein Raubüberfall oder vielleicht sogar ein Mord. Was machen die dann? Die gehen dann ganz systematisch vor, indem sie den Täterkreis einengen. Ja? Da fangen die erst groß an, ganz groß, und dann werden alle Leute mal gefragt, untersucht und so weiter, und dann kann man die ausschließen, und dann kommt man zu einer anderen Gruppe, und so geht das immer näher, bis zum Kern und zum Schluss. Meistens hat man dann den Täter gefunden, weil man den Täterkreis eingeengt hat. Und das machen wir jetzt auch. Wir engen den Täterkreis. Wer ist der Autor? Ganz kriminalistisch. Für die Johannesbriefe ein. Einmal, wir können davon ausgehen, dass der Apostel Johannes diesen Brief geschrieben hat, weil es historisch keinen Zweifel gibt. Wenn etwas die Bibel selber nicht sagt, dann kann man die Geschichte zu Rate ziehen. Nie umgekehrt. Wenn die Bibel etwas wortwörtlich sagt, und wir ziehen dann die Geschichte zu Rate, um das, was im Wort Gottes steht, zunichte zu machen. Das ist verkehrt. Aber wenn etwas nicht steht und wir ziehen die Geschichte zu Rate, dann kann uns das weiterbringen. Und so gibt es historisch keinen Zweifel, die frühe Gemeinde bezeugt ihn als den Autor. Da haben wir zum Beispiel den Irenäus. Und der Irenäus, der war Schüler von Polycarp. Und Polycarp war noch ein Jünger, das heißt ein Mitarbeiter von Johannes. Also das ist ja ganz nah dran. Ne? Sie haben den Täterkreis schon eingeengt. Ja, ist ganz nah dran. Also Polycarp war ein, ein Jünger von Johannes, ein Mitarbeiter von Johannes, und der hatte wiederum einen Jünger oder einen Mitarbeiter, und das war der Irenäus. Und die bezeugen eben, dass Johannes der Autor gewesen ist. Dann, um den Täterkreis weiter einzuengen, es muss sich um eine Person handeln, die den ersten Johannesbrief und auch die anderen geschrieben hat, der offensichtlich mit Jesus gelebt hat. Nicht nur zur selben Zeit des Herrn, sondern mit ihm gelebt hat, denn er war, so bestätigt er es ja selbst, Ohrenzeuge, Augenzeuge und sogar Berührungszeuge. Ja, er sagt, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn angetastet, wir standen in direktem Kontakt mit ihm. Ja, da bleiben ja nicht viele übrig, oder was meinen Sie? Ja, das können nicht irgendwelche Leute gewesen sein, sondern das war sicher einer der Apostel. Also kommen wir der Sache schon näher. Und dann, wir engen weiter ein, der Inhalt. Wenn man den Inhalt, das können Sie in Ruhe mal tun zu Hause, wenn Sie möchten, das macht nämlich Spaß. Wenn man mal so vergleicht und sich Notizen macht und so, das ist Bibelstudium, das kann große Freude machen. Ja, und wenn Sie jetzt mal den Inhalt des ersten Johannesbriefes nehmen und vergleichen mit dem Johannesevangelium, und das weiß man ja, Johannesevangelium ist von Johannes, dann werden Sie merken, da gibt es ganz große Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten. Zum Beispiel geht es sehr viel um die Liebe. Es geht um den Begriff Wiedergeburt. Es geht um den Begriff Licht, Zeugnis, Gemeinschaft, Gebote, und da merkt man seine starke Anlehnung an das Evangelium des Johannes. Ich habe mir sehr viel da ausgearbeitet, aber der Zeit halber können wir das heute nicht machen, aber es hat mir so viel Freude gemacht, dass ich es für mich selbst getan habe, oder vielleicht kann man es mal woanders gebrauchen. Aber um Ihnen jetzt nur aus dieser Fülle so ganz ein kleines Beispiel, zwei, drei Beispiele zu geben. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 1, also 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1. Was von Anfang war, was wir gehört haben und was unsere Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betestet haben, vom Wort des Lebens. So, das 1. Johannesbrief. Jetzt Evangelium des Johannes. Johannes Evangelium 1, 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Also Gleiche. Im ersten Johannesbrief sagt er, wir haben gesehen. Johannes Evangelium sagt das Gleiche. Wir haben gesehen. Ja? Dann Johannes 1, 39, Evangelium. Jesus spricht, kommt und seht. Oder Johannes Kapitel 1, Vers 4. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Ja, Johannes sagt in seinem ersten Johannesbrief, was wir betastet haben vom Wort des Lebens. Ne? Da sehen wir also schon Übereinstimmungen. Oder 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 23. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Das ist eine Botschaft für Juden. Ne? Ja, da ist die Frage beantwortet. Gibt es für Juden einen anderen Weg, zu Jesus zu kommen oder nicht? Oder errettet zu werden, ewiges Leben zu haben? Haben die einen separaten Weg? Was meinen Sie? Stellen Sie mal vor. Ein Israeli, der Jesus leugnet, hat den Vater gar nicht. Und er gibt ja vor, an ihn zu glauben. Das ist harte Botschaft. He? Ja, also wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. 1. Johannes 2, 23, Johannes 5, 23, sagt Jesus selbst, Johannes Evangelium. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Sehen Sie? Wieder eine Übereinstimmung. Und vielleicht noch 1. Johannes 2, 28, und nun, Kinder, bleibt in ihm. Wo finden wir das im Johannesevangelium? Ne? Johannesevangelium Kapitel 15, und das kommt übrigens, bleibt in ihm, wir bleiben in ihm, bleibt in ihm, und so bleibt ihr in ihm. Das kommt im 1. Johannesbrief oft vor, besonders in den späteren Kapiteln, Und das hat Jesus ja auch sehr deutlich ausgeführt im Johannesevangelium Kapitel 15, bleibet in mir. Allerdings gibt es da Unterschiede. Aber das wird dann die Auslegung, denke ich, zutage bringen. Ja, dann auch vielleicht noch nebenbei erwähnt, die Satzstruktur, die Kürze der Sätze, die einfachen Sätze. Johannes hat eine ganz einfache Sprache. Also uns hat man damals gesagt, als wir in der Bibelschule da Spanisch lernen mussten, das war für mich eine Katastrophe, da hat man gesagt, lies das Johannesevangelium, hat nur 600 Worte. Also, ja, mehr brauchst du nicht, wenn du das Johannesevangelium kannst, dann kannst du reden und dann kannst du das Evangelium verkündigen. Ja, das habe ich gemacht, ne? Ging dann auch. Wenn einer eine Fremdsprache lernen will, auch vielleicht Englisch oder irgendwo oder Russisch, ne, ist einfacher, der kann dann das Johannesevangelium zu Rate ziehen und das lesen und lesen und vergleichen mit der eigenen Sprache und da kann man gut lernen. Also einfach. Aber vielleicht noch, ja gut, Johannes ist der Autor. Ich denke, das haben wir jetzt verstanden, das kann man so annehmen, glauben, akzeptieren. Aber wer war Johannes eigentlich? Ist ja immer interessant, wenn man so einen Beschrieb hat von einem Autor, von einem guten Buch, das man liest, dann möchte man gerne auch wissen, was ist das für ein Autor, was hat er gelernt, was ist er verheiratet, hat er Kinder und was hat er beruflich gemacht und so weiter und so fort. Können wir bei Johannes auch mal tun. Johannes war der Sohn von Zebedäus. Zebedäus war der Vater von Johannes. Und die Mutter hieß, jetzt wird es nämlich schwieriger. Zebedäus weiß fast jeder, aber die Mutter, das wissen ganz wenige. Die Mutter von Johannes hieß, also die Ehefrau von Zebedäus hieß, Salome. Herrlich, ne? Salome. Woher weißt du das? Steht das da? Das wird deutlich im Vergleich, ich lese das jetzt nicht, von Markus 15, 40 mit Matthäus 27, 56. Also seine Eltern, Zebedäus und Salome. Das war auch die, die nachher beim Kreuz und bei der Salbung noch dabei gewesen war. Er hatte einen Bruder, wenigstens einen Bruder, und der hieß, die Donnersöhne hat man ja gesagt, Jakobus, ja genau. Der Jakobus war auch ein Apostel des Herrn Jesus und es war einer der ersten, der dann gestorben ist, den Märtyrertod gestorben ist, der erste eigentlich. Und das war Jakobus. Und dann noch etwas ganz Interessantes. Die Zebedäus-Familie, Johannes, Jakobus, Zebedäus, die hatten ein gemeinsames Fischunternehmen, eine KG oder GmbH, mit Petrus zusammen. Ja, also die waren selbstständig. Also die waren wahrscheinlich, und die hatten Mitarbeiter. Also das heißt, die waren gar nicht so, vielleicht so arm oder so, sondern die hatten da am See Genezareth regelrecht ein Fischunternehmen, ja, die Familie des Zebedäus mit Petrus zusammen. Steht alles im Wort Gottes, in Matthäus 4, 21, 22, in Lukas 6 und so weiter. Und der Johannes, der wurde dann zunächst einmal, in Anführungsstriche, nur ein Jünger Jesu. Und da gab es ja viele. Ja, 70 Jünger und noch mehr. Johannes wurde zuerst einmal ein Jünger Jesu. Aber später wurde er dann von Jesus, wie auch Jakobus, wie auch Petrus, zum Apostel berufen. Das geschah später im Lukas-Evangelium Kapitel 6. Jetzt war er einer der 12. Und von diesen 12, da gehörte er noch zu den noch engeren Kreis, einer von 3, ja, das war, meistens war das Petrus, Johannes und ich glaube noch Jakobus, ne? Oder wer war es? Ich glaube Jakobus, ja, und manchmal noch Andreas, aber meistens diese 3 und zu diesem noch engeren Kreis gehörte Johannes. So, jetzt wissen wir auch, was das für ein interessanter Mann gewesen ist und was der beruflich getan hat und aus welcher Familie er kam. Und jetzt, wo wurde der Brief geschrieben? Steht auch nicht da im Text selbst. Auch da müssen wir wieder jetzt die Historie zu Rate ziehen. Er hat kirchenhistorisch eine Leitungsfunktion gehabt in Ephesus. Das weiß man eigentlich, der Überlieferung gemäß. Und darum geht man davon aus, dass diese Briefe von Ephesus aus geschrieben worden sind. Wann wurde er geschrieben? Wann wurde der Brief, oder die drei Briefe eigentlich, des Johannes geschrieben? Das Interessante ist, die Zerstörung Jerusalems wird in allen drei Briefen nicht erwähnt. Darum gibt es Leute, die sind der Meinung, ja, dann war das wahrscheinlich kurz vor 70 nach Christus. 70 nach Christus ist Jerusalem zerstört worden. Wenn die Zerstörung Jerusalems noch nicht erwähnt wird, dann war das wahrscheinlich kurz vor 70, kurz vor der Zerstörung. Aber man könnte auch sagen, naja, vielleicht lag die Zerstörung Jerusalems auch schon so lange zurück, dass es gar nicht mehr nötig war, die noch zu erwähnen. Sagen wir mal, das Ereignis der Zerstörung lag 20 Jahre zurück. Ja, dann erwähnt man das nicht mehr so jeden Tag. Und das könnte durchaus gewesen sein, denn eins ist klar, Johannes war offensichtlich bereits ein alter Mann. Er schreibt immer wieder in den Johannesbriefen, meine Kinder. Ja, er war offensichtlich ein alter Mann und, das ist auch interessant, es wird in den Johannesbriefen noch keine Verfolgung erwähnt. Also wurde dieser Brief noch vor seiner Verbannung auf Patmos geschrieben, wo er dann die Offenbarung geschrieben hat. Da war er ja verbannt auf Patmos, auf der Insel Patmos und hat da die Offenbarung empfangen. Und da weiß man eigentlich, das war um 95 nach Christus. Also jetzt kann man so abtaxieren und sagen, dann wurde dieser Brief wahrscheinlich zwischen 85 und 95 nach Christus verfasst, so in diesem Dreh. Einigen wir uns vielleicht mal so auf 90, ja? Ungefähr auf 90 nach Christus. Aber das spielt ja nicht jetzt die allergrößte Rolle. Jetzt noch die Frage, wem wurde er geschrieben? Jetzt muss ich mal wissen, wie lange bin ich jetzt schon dran? Wegen dem Abendmahl und so? 20 Minuten schon. Oh, das ist ja ganz schlimm. Okay. Na gut, wem wurde der Brief geschrieben? Auch das ist nicht bekannt. Eins ist schon mal klar, deshalb, es geht wahrscheinlich nicht um eine spezielle örtliche Gemeinde. Nicht um eine lokale Gemeinde. Sagen wir mal jetzt wie zum Beispiel der Brief an die Korinther. Ist an die Korinther, das weiß man. Der Brief an die Thessalonicher. Ist an die Thessalonicher, weiß man. Der Brief an Ephesus oder der Brief an Philemon oder an die Philipper. Ja, das sind lokale Gemeinden gewesen. Hier wahrscheinlich nicht. Es geht wahrscheinlich um einen Kreis von speziellen gläubigen Menschen in einer allgemeinen Umgebung, wahrscheinlich in Kleinasien. Ich meine, er wurde an Gläubige geschrieben, das ist klar. Kapitel 5, Vers 13 haben wir das ja gelesen. Ja, das schreiben wir euch, die ihr glaubt. Also er wurde an Gläubigen geschrieben, an Menschen, die eine spezielle Beziehung zu Johannes hatten. Darum werden sie mehrfach im Brief, ich sagte es schon, genannt, Kinder, meine Kinder. Manche glauben, dass diese Personen aus dem missionarischen Dienst des Johannes entstanden sind und vielleicht auch so eine Art Rundbrief gewesen ist. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich meine sogar, dass der Brief sich aller Wahrscheinlichkeit nach zunächst an Juden richtet, in einem kleinasiatischen Raum, unter denen Johannes gewirkt hat, und, das ist jetzt ganz wichtig, unter denen sich noch viele nicht bekehrte Juden befanden, die wohl mehr oder weniger Sympathie zum Christentum hatten und irgendwie Gemeinschaft mit anderen Juden, die schon glaubten, aber immer noch auch in Zweifel standen. Er richtet sich demnach einmal ganz klar an Bekehrte, hauptsächlich, aber auch an Unbekehrte. Und darauf werden wir nachher noch vielleicht kurz kommen. Warum an Juden? Woher weiß ich das? Wieso kann ich das so behaupten? Ich sage ja immer, ein Schlüssel ist wichtig. Ja? Warum kann ich so behaupten, dass Johannes an Juden geschrieben hat? Ja, ganz einfach, Galater 2,9. Galater 2,9 wurde diese Unterteilung gemacht. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, spricht Paulus, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir, Paulus und Barnabas, unter den Heiden, sie, Petrus, Jakobus und Johannes, aber unter der Beschneidung, den Juden, wirkten. Also hier wurde eine Arbeitstrennung gemacht, es ging um das gleiche Evangelium, aber Paulus konzentrierte sich mehr auf die Nationen und die anderen, darunter auch Johannes, denen ging es hauptsächlich darum, Juden zu erreichen und zu evangelisieren. So, dann auch der Inhalt macht das deutlich, zum Beispiel wenn der Johannes schreibt, 1. Johannesbrief 2,2, und er, Jesus, ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ja, ist doch interessant, ne? Wenn man sich da ein bisschen hinein vertieft. Das wird ein wiedergeborener Christ. Ja? Der weiß das doch. Der weiß das doch. Christen behaupten nicht, dass Jesus nur für Christen gestorben ist. Das ist denen völlig klar. Jeder Christ weiß, Jesus ist für die ganze Welt gekommen. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Aber bei den Juden war das anders. Die haben das in Zweifel gestellt. Johannes will offensichtlich sagen, dass Jesus und sein Opfer nicht nur den Juden zur Verfügung steht, unsere Sünden, die Sünden der Juden, sondern auch für die Nationen. Er ist für die der ganzen Welt gekommen. Andere Aussagen, 1. Johannes 1,8 und 10, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ja, es handelt sich bei dieser Aussage ganz bestimmt nicht um wiedergeborene Christen. Das würde doch ein wiedergeborener Christ nie behaupten, im Gegenteil. Die sind ja zu Christus gekommen, weil sie erkannt haben, dass sie Sünder sind, oder nicht? Warum bekehrt man sich? Weil man weiß, ich bin ein Sünder, ich bin verloren. Ich brauche Vergebung. Und darum nimmt man Jesus Christus an. Aber es könnte sich hier um eine Aufforderung handeln an noch nicht durchgedrungene Juden, die noch nicht wiedergeboren waren, aber mit dem Evangelium in Berührung standen und sich mitten unter gläubigen Juden befanden. Denn die Juden waren es, die dergleichen behaupten. Ich komme da noch drauf. Und darum sagte Johannes übrigens auch, er sagt im 1. Johannesbrief 1, 2 und 3, und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft habt mit uns. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Johannes will Menschen, die noch nicht in Gemeinschaft mit gläubigen Juden standen, auch für diese Gemeinschaft gewinnen. Er wusste, alle die Juden, die sich bekehrt haben, die haben jetzt schon Gemeinschaft durch Jesus mit dem Vater. Und wir schreiben euch hier, die ihr noch nicht glaubt, dass ihr das auch glaubt, damit ihr auch in diese Gemeinschaft mit uns kommt. Ja? Die Juden waren stolz darauf, Abrahams Same zu sein. Johannes 8. Die Juden waren stolz darauf, keine Sünder aus den Nationen zu sein. Die haben das sogar behauptet. Sogar Paulus sagt in Galater 2,5, wir sind zwar von Natur aus Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Und dann noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, und das ist auch noch eine Botschaft für sich, ich mache das jetzt einfach weiter. Der Hinweis auf falsche Propheten. 1. Johannes 4,1: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Falsche Propheten betraf vorwiegend das Judentum. Die Heiden waren ja sowieso verkehrt. Da war alles verkehrt. Aber falsche Prophetentum betraf immer das Judentum. Gemeinde Jesu nachher im Allgemeinen, die werden auch gewarnt vor Irrlehren und Irrmeinung oder Irrlehre. Und dann sagt Johannes etwas ganz Aufschlussreiches, und das ist prophetisch ganz wichtig, ganz wichtig. Er sagt in 1. Johannes 4, 2 bis 3, daran erkennt ihr den Geist Gottes, jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, und jetzt kommt es, dass er kommt, und jetzt schon ist er in der Welt. Jetzt schon, also zur Zeit Johannes. Ja, wer war das? Es waren die Juden, tut mir leid, aber es waren die Juden, die Jesus geleugnet haben und verleugnet haben und bezweifelten, dass er der Sohn Gottes ist und ins Fleisch gekommen war. Und sie bekämpften das und sie bekämpften das Christentum, sie verfolgten die Apostel. Johannes sprach, ist ganz interessant, von der damaligen Zeit durch die Leugnung der Juden, denn er sagt, jetzt schon ist er in der Welt, der Geist des Antichristen. Also das heißt, der Geist des Antichristen, den der Teufel einst hervorbringen wird, wirkte damals bereits im Judentum. Der Islam kann da noch nicht gemeint sein, der das ja auch leugnet. Aber der kam ja erst ein halbes Jahrtausend später. Oder 400 Jahre oder fast 500 Jahre später. Und Johannes spricht ja von jetzt, nicht von 500 Jahre später. Und das, ihr Lieben, könnte ein Hinweis mehr darauf sein, dass der zukünftige Antichrist aus dem Judentum kommt. Dessen Geist damals schon unter ihnen wirkte und das Christentum bekämpfte. Aber ist klar, der Brief, der richtet sich natürlich, ist ja selbstverständlich, an alle, an weltweite Gemeinde Jesu heute, ist vom Heiligen Geist inspiriert, aber wir müssen immer wissen, ja, oft gebraucht der Heilige Geist zunächst eine Situation der Gegenwart, um sie dann auch prophetisch zu gebrauchen. Und darum ist es ganz klar, wir können jetzt natürlich nicht sagen, ja, der Brief, das gilt nur dem Judentum oder so, das nicht. Ich möchte es nur als Schlüssel verstanden wissen. Ja, als Schlüssel verstanden wissen, um den Brief zu verstehen. Und er gilt genauso uns heute, allen gläubigen Menschen, jeder lokalen gläubigen Gemeinde und auch ungläubigen Menschen. So gibt es ja heute auch, jetzt am Ende des Christentums, gibt es ja im Rahmen der Namenschristenheit, damals war das ja noch nicht der Fall, da ist ja die Christenheit gerade erst entstanden, aber heute gibt es Christen oder Namenschristen, die sagen, ja, ich bin doch kein Sünder. Ja, gibt es heute auch. Und es gibt heute sogar Theologen, die sagen, ja, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, dass er von der Jungfrau geboren ist. Ich hatte dieser Tage noch einen Disput über E-Mail mit jemandem, der das bezweifelt, sich offensichtlich ja gut in der Bibel auskennt. Ja, also das ist natürlich klar. So, richtet sich der erste Johannesbrief an eine Gruppe von jüdischen Christen, unter denen es auch viele Nichtbekehrte gab. Das ergibt meines Erachtens auch Sinn. So richtet sich der zweite Brief an eine an Jesus gläubige Frau mit ihren Kindern. Und da haben wir es jetzt genau umgekehrt. Ja, da es im Text selbst keinen Anlass gibt, zu meinen, es ginge um eine Gemeinde. Viele glauben das. Ja, das ist eine Gemeinde da irgendwie. Müssen wir beim Wortwörtlichen stehen bleiben. Das heißt, es geht hier tatsächlich im zweiten Johannesbrief an eine Frau, um eine Frau, die Kinder hatte und mit der Johannes in Beziehung stand. Vielleicht war es eine Bekannte, vielleicht war es eine Verwandte sogar. Und an die schreibt er, und es ist interessant, was er schreibt in 2. Johannes 1, 4, dass er sich freut, dass einige ihre Kinder in der Wahrheit wandeln. Das fand ich so interessant, das hat mir viel zu sagen gehabt. Er freut sich darüber, dass einige ihre Kinder in der Wahrheit wandeln, also offensichtlich nicht alle. Ne? Einige. Und dann schreibt er, nicht, ich bin so traurig, dass einige von deinen Kindern nicht in der Wahrheit wandeln. Die Bibel ist so anders. Nein, er gibt seiner Freude Ausdruck über die einigen, die im Glauben stehen. Also, freuen wir uns über die, die glauben. Und die anderen, das kommt auch noch. Ja? Ja, was hat der Brief zum Schwerpunkt? Er ist ein Brief und das ist fantastisch. Auch das könnten Sie sich mal am Rand vermerken in einem Selbststudium. Einfach, ganz einfach mal lesen und überall ein Häkchen machen oder ein Kreuzchen, wo Sie spüren, da ist jetzt Heilsgewissheit vermittelt. Der ganze Johannesbrief vermittelt Gewissheit. Glasklare Gewissheit. Für jeden Christen, für jeden Menschen, ob Jude oder Heide, der an Jesus Christus glaubt, ja. Und jetzt, ich gebe die Stellen nicht an, aber ich ratter das jetzt durch, ja, wie der Freddy eben auch, ne, in der Einleitung. Aber er hat das sehr gut gemacht, sehr deutlich. Er sagt zum Beispiel, die gebe ich jetzt noch an, Johannes 1, 1 bis 3. Da sagt er, Jesus ist, er sagt, wir haben ihn gehört, gesehen, angeschaut, unsere Hände haben ihn betastet. Wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen. Er ist wirklich. Da gibt's nichts dran zu rütteln. Lass sie alle sagen, was sie wollen. Dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Nicht vielleicht, das könnte auch sein, nicht und so. Nein, wir sind es, die ihr an den Sohn Gottes glaubt. Wer von Ihnen glaubt, dass Jesus Christus der Retter ist, der Erlöser, der von Gott Gekommene, dann dürfen Sie auch glauben, dass Sie das Leben haben, dass Sie Vergebung haben. Wenn Sie davon wirklich innerlich überzeugt sind, da kann man ja auch für beten. Geliebte, jetzt sind wir Gottes Kinder. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Der Same bleibt in ihm. Der Same bleibt in ihm. Der geht nicht mehr weg. Der wiedergeborene Same durch den Heiligen Geist. Ihr seid aus Gott Kinder und habt überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als in der Welt. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Oder jetzt, dies haben wir euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ja? Oder, wir wissen, dass wir, wenn er offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Wir wissen das. Keine bloße Hoffnung mehr. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind. Ja? Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Damit ihr wisst, wer glaubt, weiß. Wer nicht weiß, glaubt nicht. Wer glaubt, weiß, dass ihr ewiges Leben habt. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, seinem Sohn Jesus Christus. Herrlicher Brief. Ich freue mich drauf. Wenn der vielseitig, das ist ja immer das Gute, ausgelegt wird in den kommenden Gebetsstunden, bitte kommen Sie. Man kann ihn grob einteilen, den ersten Johannesbrief, Gott ist Licht, Kapitel 1 bis 2, 29, Gott ist Liebe, Kapitel 3 bis 4, 21, Gott ist Leben, Kapitel 5 bis 5, 21. Gott ist Licht, Gott ist Liebe, Gott ist Leben. Dreimal L, grobe Einteilung des ersten Johannes Briefes. Ich wünsche Ihnen viel Freude zum Studium. Lesen Sie ihn durch und haben Sie Freude daran. Amen. So, jetzt wollen wir doch noch ein Gebet sprechen. Lieber Vater, wir danken dir von Herzen, wie reich dein Wort ist, wie tiefgründig und vielschichtig deine Wahrheiten. Und wenn wir nur Freude daran haben, Herr, und unser Herz öffnen und versuchen zu verstehen mit der Hilfe deines Geistes, dann erfüllt das unser Herz und bringt uns weiter. Danke, dass du uns das alles so ausbreitest, Herr, und uns diesen Reichtum in deinem Wort schenkst und uns das auch durch deinen Geist zu verstehen gibst. Gelobt sei dein Name. Und auch jetzt, Herr, wenn wir zum Abendmahl gehen, wir denken ganz bewusst daran, dass du der Schlüssel bist. All das, was Johannes schreibt, ist ja nur deshalb, weil du gekommen bist, weil du dich geopfert hast, dein Leib und Leben gegeben hast, dein Blut und auferstanden bist und wiederkommst. Gelobt sei dein Name. Amen.